Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Was hat das Internet für die Literatur gebracht? Darüber denkt die Schriftstellerin Katrin Passig schon lange nach. Dazu wird sie immer wieder befragt. Jetzt lesen wir die Antworten und Gedanken in einem neuen Buch. Wir sind gespannt, wie es die Autorin uns erzählt. Katrin Passig ist zu Gast in dieser Lesart, genauso wie der noch sehr junge Sieger beim Bundesvorleserwettbewerb. Einmal die Woche pflücken wir uns hier in der Lesart einen aktuellen Titel von den deutschen Bestsellerlisten. Und dort steht derzeit auch dieses Buch, Toleranz einfach schwer. Geschrieben hat es Joachim Gauck, der frühere Bundespräsident. Und im Studio sitzt Stefanie von Oppen aus unserer Lesart-Redaktion. Was ist das für ein Buch? El Presidente Ex ergreift das Wort zur Lage der Nation?
Oh ja, unbedingt. Er macht eine Art Rundumschlag zu allen Themen, die in der letzten Zeit unseren Diskurs bestimmt haben. Flüchtlinge, AfD, Islam, ostdeutsche Befindlichkeiten, politische Korrektheit, Rechtsextremismus, Antisemitismus und so weiter und so weiter. Und er ruft zu mehr Toleranz gegenüber Andersdenkenden auf, aber auch zu strikter Intoleranz gegenüber allem, was mit unserer Verfassung nicht vereinbar ist. Und er nennt das dann kämpferische Toleranz.
Jetzt könnte man sagen, ein Politiker, salbungsvolle Worte. Man kennt auch Joachim Gauck, wie er spricht und wie er immer aufgetreten ist. Ich meine, überzeugt Sie das, wie er diese Themen anspricht und reflektiert?
Also seiner Salbungsvollheit bleibt er durchaus treu. Aber wenn ich das Buch lese, muss ich schon sagen, dass es mich doch in weiten Teilen überzeugt hat. Ich finde es auch nett, dass er sehr persönlich wird und zum Beispiel schreibt, wie es ihm als Ostdeutschen, der nun wirklich über jeden Verdacht erhaben ist, ein Mensch der Vorurteile zu sein, doch sehr schwer gefallen ist, nach der Wende mit Dingen toleranter zu werden, die ihm hier fremd waren. Und was ich auch irgendwie sympathisch finde oder auch wenn es noch so salbungsvoll klingt, er macht mir Mut. Er scheint großes Vertrauen in die Stärke unserer Demokratie zu haben und in diesem Zusammenhang kritisiert er zum Beispiel, dass die etablierten Parteien im Bundestag verhindert haben, einen Vertreter der AfD als Vizebundespräsidenten zuzulassen und da muss ich ihm leider recht geben, ja. Also zumindest, wenn man der Demokratie vertraut, kann man sogar sowas zulassen. Und er betont aber auch, dass er selber sich niemals auf eine AfD-Veranstaltung einladen lassen würde, weil er sich nicht instrumentalisieren lassen möchte. Also er macht schon diesen Punkt auch klar.
Was ist das Besondere, würden Sie sagen? Was macht dieses Buch ja doch zum Bestseller anscheinend?
Ja, ich vermute einfach, dass seine moralische Instanz immer noch von großer Autorität ist. Und dann hat er natürlich zum Erscheinen des Buches sehr viel beachtete Interviews gegeben, die dann gerne auf die Schlagzeile verkürzt wurden. Gauck für mehr Toleranz gegen rechts. Und Journalisten haben ihm auch Eitelkeit vorgeworfen. Alles dahingestellt. Ich muss sagen, dass ich dieses Buch für trotzdem wichtig halte und ihm auch glaube, dass er ein Anliegen hat und dass ihm vor allem wichtig ist, dieses Anliegen möglichst zu verbreiten und dass möglichst viele Menschen dieses Buch lesen. Und Eitelkeit hin oder her, ich finde, bei dieser Lebensleistung muss er nichts mehr beweisen. Und ich glaube ihm auch, dass er eben wirklich, dass es wirklich von Herzen kommt, dieses Buch, ja. Und jetzt wird es wahrscheinlich noch auf Platz 1 landen nach dieser Aussage.
Dankeschön, Stefanie von Oppen, mit Ihrem Blick auf diesen aktuellen Bestseller von Joachim Gauck, Toleranz einfach schwer, in Zusammenarbeit mit der Journalistin Helga Hirscher, der ist geschrieben. Im Herder Verlag ist es veröffentlicht, 224 Seiten hat der Band, kostet 22 Euro. Katrin Passig ist berühmt geworden als Journalistin, Kolumnistin, als Gründerin der sogenannten Zentralen Intelligenzagentur. Und wie nebenbei gewann sie aber 2006 auch beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mit einem literarischen Text. Ihre Sachbücher, die sind allesamt Bestseller in 11 Sprachen übersetzt. Und ein großes Thema von Katrin Passig ist die moderne Technik, die digitale Welt und im Speziellen auch das Verhältnis zwischen Literatur und Internet. Davon handelt jetzt ein neues Buch mit dem schönen Titel Vielleicht ist das neu und erfreulich. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Frau Passig.
Hallo.
Sie bündeln 3 Vorträge in diesem Buch, Frau Passig. Der erste heißt, das Eichhörnchen hat ein Problem und wurde eingeleitet, wie man hört, mit einem Video. Das ist ja hier nicht zu sehen im Buch, aber was war denn da zu sehen mit dem Eichhörnchen?
Ich bin mir schon beim Buch ein bisschen blöd vorgekommen, da ein Video zu beschreiben. Im Vortrag kann man es ja zeigen, im Buch nicht. Jetzt haben wir im Radio wieder dasselbe Problem. Das ging so vor 1-2 Jahren rum. Das zeigt einen sehr großen Hund und ein Eichhörnchen, das versucht, eine Walnuss im Fell von diesem Hund zu vergraben. haben. Und natürlich fällt die Walnuss da immer wieder raus. Und das Eichhörnchen lässt sich aber nicht beirren und versucht es nochmal.
Und Sie haben sozusagen dieses Bild als Gleichnis genommen. Das eine ist das Internet und das andere die Literatur.
Was der geduldige Hund ist das Internet und das Eichhörnchen sind Leute, die sich mit Literatur befassen und immer wieder versuchen, ihren Literaturbegriff irgendwo im Fell des Internets zu verstauen, aber er fällt immer wieder raus.
Und der Hund schaut geduldig zu, heißt es dann. Immer wenn eine neue Kulturtechnik sich zu verbreiten beginnt, da gibt es, ja klar, die Euphoriker, die vom epochalen Wandel schwärmen, dann kommen dagegen sind die Skeptiker da, die den Untergang prophezeien. Wir beide sind noch digital mit fiepsenden Modems aufgewachsen, so vor 20 Jahren. Der Fortschritt seither ist enorm und gewaltig. Wie würden Sie denn derzeit die Lage so im Literaturbetrieb einschätzen? Es kann doch eigentlich niemand mehr das Internet zum Teufel wünschen, oder?
Ich bin leider sehr oft bei Veranstaltungen, bei denen das Internet im Wesentlichen zum Teufel gewünscht wird. Aber ich stelle mir immer vor, dass das vielleicht so ähnlich wie in dieser Geschichte von Douglas Adams mit dem Mann, der ein Regengott ist, weil die Wolken ihn so lieben. Und in seinem Leben regnet es immer, weil er eben diese Anziehungskraft auf Regenwolken hat. Ich stelle mir vor, dass es irgendwo eine Parallelwelt gibt, in der es Veranstaltungen gibt, auf denen auch mal über positive Seiten des Internets geredet wird. Und ich werde dazu vielleicht einfach nur nie eingeladen.
Ich meine, Sie beschreiben in Ihren Vorträgen so diese Wellenbewegung. Also mal wird die Netzliteratur als strahlend neue Chance skizziert. Also vor 20 Jahren ging das eben los. Dann wird sie prompt wieder beerdigt. Und Sie sagen mir, Mensch, hört endlich doch mal auf mit diesem Quatsch. Wo liegt denn hier so die zentrale Fehleinschätzung Ihrer Meinung nach?
Ich glaube gar nicht, dass es da eine zentrale Fehleinschätzung gibt. Vielleicht, wenn irgendwas, dann doch, aber das mache ich natürlich ganz genauso, vom eigenen Leseverhalten zu stark anzunehmen, dass es der Rest der Welt genauso macht. Die Argumente sind ja oft einfach, ich interessiere mich nicht für E-Books, also kann es auch nicht sein, dass die Sache irgendeine Zukunft hat, weil ich so gern am gedruckten Buch rieche oder so ähnlich.
Kommen wir doch aber jetzt einfach mal zum Positiven. Was wäre denn nun neu und erfreulich an der Entwicklung? Also was hat das Internet für die Literatur gebracht? Was sagen Sie persönlich? Gibt's nichts? Nein, kann nicht sein, oder?
Doch, darum geht es aber, glaube ich, im Buch wirklich nur ganz am Rande. Deshalb muss ich da jetzt erstmal ganz neu nachdenken. Aber ich würde sagen, wenn, dann an den Rahmenbedingungen. Also weniger jetzt darin, dass irgendwelche ganz neuen Arten von Texten entstehen oder ganz andere Texte als bisher geschrieben werden, sondern in den Rahmenbedingungen rund um die Entstehung von Literatur. Wer macht das überhaupt? Unter welchen Bedingungen passiert das? Was erwarten sich Leute, die das tun, davon? Also der gesamte Fanfiction-Bereich funktioniert ja unbezahlt. Die Leute machen das ja nicht in der Hoffnung auf das große Buchhonorar, was in dem Fall einfach, weil es urheberrechtlich alles höchst zweifelhaft bis illegal ist, gar nicht funktionieren kann. Was natürlich auch Vorteile hat, dass der ganze Bereich von vornherein quasi gegen das Geldverdienen abgedichtet ist.
Ich meine, wenn man heute einen Schriftsteller fragt, sagt jeder natürlich klar, schreibe ich am PC, super, dass ich Internet habe, dass ich Fakten blitzschnell im Netz recherchieren kann. Früher saß man wochenlang in Bibliotheken oder Archiven. Wenn ich keinen Verlag finde, kann ich trotzdem Schriftsteller sein und im Netz veröffentlichen. Auch darüber schreiben sie. Also sagen wir mal, der ganze Betrieb ist natürlich mittlerweile vollkommen internetbasiert, also der Produktionsprozess. Aber es gibt dann immer wieder so den Kippmoment, wenn es darum geht, ja, den ersten Satz eines Romans, die erste Gedichtzeile, die schreibe ich aber nach wie vor ganz allein, wie zu Zeiten, wo der Federkiel ins Tintenfass getaucht wurde. Kann man sagen, ja, ist ja so. Aber ist das nicht auch egal? Das ist ja kein Argument gegen das Netz, ne?
Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. Ja,
Sie sitzen ja wahrscheinlich auch, wenn Sie schreiben, einfach mal allein da und schreiben einen Satz. Da denken Sie auch nicht nach, muss ich das jetzt mit jemand teilen? Muss da jetzt jemand mitschreiben? Muss das jetzt jemand mitlesen? Sondern das
eigentlich habe ich bisher fast alle Bücher, mit Ausnahme, glaube ich, von diesem, mit Co-Autorinnen und Co-Autoren zusammengeschrieben. Also so sehr allein war ich dabei eigentlich nicht, außer vielleicht beim allerersten, weil es damals noch keine Software gab, mit der man gleichzeitig am selben Text schreiben konnte. Mhm. Das heißt, wir mussten Word-Dokumente per Mail hin und her schicken. Ja. Da war man ein bisschen einsamer als jetzt. Aber das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her.
Aber gut, ich meine, da ist das Netz einfach dann das Medium, in dem man dann sozusagen gemeinsam schreibt. Ja? Früher hätten Sie sich halt an einen Tisch gesetzt und gesagt, wir machen das zusammen.
Ja, das hat aber auch dazu geführt, dass eben den meisten Leuten, wenn man sie nach Beispielen für Co-Autorschaft fragt, ein, zwei Beispiele einfallen, und das sind dann meistens entweder Ehepaare oder Menschen, die aus anderen Gründen zusammen im selben Haushalt gewohnt haben. Normalerweise ist das ja nicht so.
Also wir werden in diesem Sommer eine Reihe hier im Deutschlandfunk Kultur in unserer Lesart haben, da der Clemens J. Setz, der ist so ein begeisterter Twitter-Gedichteschreiber, und wir machen eine eigene Reihe mit ihm. Er schreibt uns also Gedichte für Twitter. Könnte man sagen, das ist eigentlich ein prima Format extra für Lyrik, ne? 280 Zeichen, könnte man irgendwie so wie ein Haiku eben so ganz bestimmtes Maß hat.
Ja, das hat man bei Twitter auch deutlich gemerkt, als da vor, ich weiß gar nicht mehr, ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, glaube ich, die Länge von 140 auf 280 Zeichen hochgesetzt wurde, ging es sofort los mit der Lyrik. Bis dahin war es einfach zu eng dafür.
In Ihren Vorträgen, polemisieren Sie auch so ein bisschen gegen die Buchkultur im Sinne von volle IKEA-Regale vom Boden bis zur Decke. Ich stelle mir da so ein bisschen das unfrohe Echo beim Publikum vor, dass er wahrscheinlich vor der eigenen Bücherwand sitzt und dann steht da jemand vor Ihnen und sagt, also was soll denn eigentlich diese Sammelei? Haben Sie selber noch viele Bücher, Katrin Passig?
Nicht mehr so viele wie früher, aber das ist jetzt schon der Stand, der Stand ist seit etwa 10 Jahren gleich. Ich hatte mal so viele Bücherregale, dass ich angefangen habe, drüber nachzudenken, ob ich welche in die Küche stellen muss, und dann dachte ich jetzt, so geht's nicht weiter. Und inzwischen bin ich runter auf, glaube ich, nur noch 4, aber die halten sich hartnäckig. Aber ich will noch mal einhaken beim Polemisieren. Ich polemisiere nämlich überhaupt nicht gegen die vollen Bücherregale. Ich habe nichts gegen die vollen Bücherregale anderer Leute oder die im IKEA-Katalog. Ich habe nur festgestellt, nachdem ich da eigentlich schon seit vielen Jahren drauf gewartet habe, dass das passiert, dass man inzwischen auch im IKEA-Katalog sehen kann, dass sich das Verhältnis zum Bücherregal, zumindest in der IKEA-Welt, stark verändert hat.
Inwiefern?
Wenn man, zum Glück gibt es die alten Kataloge wenigstens teilweise noch im Netz, also bis 2002 zurück konnte ich die finden, und so 2008, wenn man nachguckt, dann sieht man wirklich noch diese Wohnzimmer mit den Billigregalen vom Boden bis zur Decke, mit oben noch den Verlängerungsaufsätzen obendrauf, und man sieht auch, die sind zur Aufbewahrung da soll so viel wie möglich reinpassen, da geht es nicht ums schöne Aussehen.
Sie beenden Ihren letzten Vortrag, Katrin Passig, mit einer überraschenden Volte. Ich beschloss noch am selben Abend bei der nächsten Gelegenheit aus allen eigenen Projekten Papierbücher zu machen. Was war da los, dass plötzlich so eine Erkenntnis kommt? Das muss alles auf Papier rauskommen.
Das war eine Veranstaltung in Münster, bei der ich zusammen mit Gregor Weichbrot und Hannes Bajor auf der Bühne gesessen habe, und die machen so experimentelle und konzeptkunstartige Dinge, produzieren aber jeweils Bücher, also zum Beispiel ein unendlich langes Hühnerzubereitungsrezept von Gregor Weichbrot, aber in Buchform als Print-on-Demand-Buch. Und da ist mir klar geworden, wie anders das Publikum reagiert auf buchförmige Dinge als auf irgendwo im Internet hat jemand irgendwas gemacht, das existiert nur digital. Sobald ein Buch existiert, kommen alle nach vorne, wollen das Buch anfassen, wollen reingucken und was dazu sagen. Das hat einen völlig anderen Status. Das Buch ist wie so eine Art Henkel, an dem man die Idee besser greifen kann.
Und wissen Sie, es war, wenn es jetzt auch altfordernd klingt, höchst erfreulich, Ihre Texte als Buch einfach so wegzuschmökern auf dem Sofa. Nevermind, vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke.
Vielleicht ist das neu und erfreulich. Technik, Literaturkritik, so heißt das neue Buch von Katrin Passig. Es ist im Droschel Verlag erschienen, hat 116 Seiten und kostet 15 Euro. Und nun lesen wir Musik. Mit Augen und Ohren von Gerd Brendel, der sich selbst als echten Romantiker einschätzt und deshalb vor allem melancholische Liebeslieder im Pop besonders schön findet. Und so gestimmt hat sich Gerd Brendel Bonaparte genähert. So nennt sich der Schweizer Tobias Jundt als Musiker und Produzent. Und diesen Song, Chateau Lafitte, hat sich Gerd Brendel angehört.
Ich brauch nicht viel zum Leben, ich will nur mit dir sterben.
Okay. Und noch ein Liebeslied, ein trauriges dazu. Hier geht es nicht um Sex, sondern um Ewigkeit. Das ganz große Gefühl und um das Bewusstsein, dass das vielleicht doch nur alles den Rauschsubstanzen zuzuschreiben ist. Aber der Reihe nach. Tobias Jundt, alias Bonaparte, hat auf seiner neuen Platte »Was mir passiert« neben zeitkritischen Songs wie »Big Data« auch ein paar Liebeslieder versammelt. Das Traurigste trägt den Namen einer Luxusweinmarke, Chateau Lafite, und beginnt verflixt existenziell.
Es ist Hausgröße, es ist Zeit kleiner, und es hier und jetzt.
Dreidimensionaler Raum trifft auf eindimensionale Zeit. Erlebt Bonaparte das Raum-Zeit-Kontinuum? Wohl kaum. Die geschilderte Erfahrung erinnert vielmehr an Parsival, den reinen Toren aus dem mittelalterlichen Epos und aus der Wagner-Oper, und Parsivals Weg zur Gralsburg. Wenn Zeit und Raum austauschbar werden, ineinander übergehen und damit die alltägliche Erfahrung übersteigen, dann läuft das auf drei Erklärungsmodelle hinaus. Relativitätstheorie, Ewigkeit oder LSD-Trip.
Liege auf dem Dach und rauche den letzten Frankenschein. Drifte schwerelos durchs All wie ein alter Stein.
Das klingt eher nach Rausch als nach wissenschaftlicher Erkenntnis. Nach einem Rausch mit Moral allerdings.
Bleib bescheiden.
Ein Appell, der wie der säkulare Widerhall einer der Kernsätze aus Kants Kritik der praktischen Vernunft klingt.
Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Der bestürmte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.
Bei Kant mündet die Erfahrung in der Annahme einer göttlichen Vernunft. Bei Bonaparte in der Einsicht.
Bleib bescheiden.
Ich versäume alles, will auch gar nicht nützlich sein.
Angesichts von unermesslichem Raum und verschwindender Zeit schrumpft die eigene Bedeutung. Das eigene Leben hat nur noch Sinn in Bezug auf ein Du. Der Song ist schließlich ein Liebeslied, dass die Liebe von ihrem Ende her denkt.
Ich will nur mit dir sterben, ich zähle leise bis drei und dann bye bye.
Traurige Liebeslieder liegen schon seit Jahren im Trend. Die Bands Snow Patrol und Beirut haben die Gattung zu Ohrwurmniveau perfektioniert. Bei Bonaparte kommt noch eine gehörige Portion melancholischer Konsumkritik dazu.
Ich float im Swimmingpool, mein Hut gefüllt mit warmem Wein. Du stehst am Rand, Asche fällt ins kalte Wasser rein. Komm, zieh mich raus, ich zieh mich an, ich krieg mich wieder ein. Ein letzter Zug, dann wird Gegenwart ewig sein. Ab jetzt verschwende ich mich und meine Zeit nur für dich.
Selbst die Flasche Chateau Lafite, einer der teuersten Rotweinmarken der Welt, rettet nicht vom Konsumüberdruss.
Ist mir egal, ob der Chateau Lafite kargestellt ist oder vielleicht Korken hat.
Bei Bonaparte hat der Tor seine Unschuld mit lakonischer Trauer vertauscht. Die Gralsburg ist im Swimmingpool versunken. Und statt Christi Blut aus dem Heiligen Gral gibt es vielleicht korkigen Wein. Erlösung, Fehlanzeige. Was bleibt, ist die anmaßende Behauptung einer Liebe bis zum Tod. Größenwahn und Melancholie. So ist das mit der Liebe in der Überflussgesellschaft.
Chateau Lafite, das Lied von Bonaparte. Gelesen von Gerd Brendel. Und jetzt freuen wir uns hier in der Lesart auf einen ganz jungen literarischen Sieger. 11 Jahre alt ist Anton Naab und er hat den Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels 2019 gewonnen. Gegen 15 Finalisten beim großen Bundesfinale hat er sich am Wochenende durchgesetzt und ist extra für unsere Lesart aus Wismar gekommen. Hallo Anton.
Hallo.
Erstmal Glückwunsch Rund 570.000 Schülerinnen und Schüler aus 7.000 Schulen haben mitgemacht. Jetzt bist du Deutschlands bester Vorleser. Wie fühlt sich das denn an?
Total aufregend. Es war echt überraschend. Ich hätte nie damit gerechnet.
Und wie war das beim Finale da am Wochenende in Berlin?
Das war total toll. Wir sind am Montag angereist und waren dann da bis Mittwoch. Und am Mittwoch war dann das große Finale.
Du hast einen Auszug aus dem Jugendbuch von Nina Weger gelesen, Als mein Bruder ein Wal wurde. Wie kam es eigentlich zu diesem Buch? Da gab es so ein Losverfahren, ne?
Ja, das war ein Losverfahren von circa 40 Neuerscheinungen. Durften wir uns 3 Bücher aussuchen. Und eins davon wurde uns dann so zugelost. Und das war in meinem Fall, Als mein Bruder ein Wal wurde, von Nina Weger.
Das heißt, du hattest sozusagen dann einen Tag Zeit, da eine Passage auszuwählen und zu üben?
Ja, am Dienstag konnten wir uns die 3 Bücher aussuchen. Dann wurde uns das zugelost und dann konnten wir das bis Mittwoch üben.
Wir wollen natürlich jetzt mal hören, wie du, wie du gelesen hast, ne? Du hast für uns eine kurze Passage vorbereitet, ne?
Genau, diese Passage habe ich auch vorgelesen. Und was man wissen muss, es geht um Bela, dessen Bruder im Wachkoma liegt. Das ist ganz dramatisch für Bela. Und er verkrampft sich über das ganze Buch, hofft, dass sein Bruder aufwacht. Und ja, genau das, darum geht es in dem Buch. Und an dieser Textstelle kann er zum ersten Mal entspannen. Zum ersten Mal denkt er nicht an seinen Bruder. Zum ersten Mal kann er loslassen.
Na, Mensch, bitte.
Ich schmeckte sofort das Meer und den Wind. Dieser besondere Wind, der nur von ganz weit her über ein großes Meer blasen konnte. Hand in Hand hüpften wir an den paar bunten Scheiben vorbei, die den Bahnsteig von der Straße trennten. Dann rannten wir los, die schnurgerade Straße hinunter, bis zum Strand. Kurz bevor der Sand begann, befand sich ein kleiner Platz mit lauter Fontänen, die in einem Krakenmosaik aus dem Boden schossen. Ich und Martha, sie begleitete mich, zogen die Schuhe aus und pesten zwischen den Liegen und Sonnenschirmen hindurch ans Wasser. Große Wälle aus Felssteinen, die weit ins Meer hineinreichten, trennten die Strandabschnitte voneinander ab. Auf einen dieser Wälle warfen wir unsere Rucksäcke, meine Sweatshirtjacke und den riesen Ringelpulli und dann rannten wir mit Anziehsachen ins Meer. Im ersten Augenblick war das Wasser so eiskalt, dass mir die Luft wegblieb, aber dann warf ich mich einfach mitten rein. Die Wellen brachen sich an den Steinwällen und rollten schäumend auf mich zu. Ich sprang hoch, ließ mich ein Stück zurückspülen und fühlte mich für Sekunden wie schwerelos. »Siehst du deine Füße?« brüllte ich Martha zu. »Ja«, kreischte sie lachend zurück. Im selben Moment wurde ich von einer Welle umgehauen. Mein Kopf tauchte unter. Ich schmeckte Salz und Algen. Es rauschte in meinen Ohren. Ich sah das türkisfarbene, sprudelnde Wasser, den aufgewirbelten Sand. Sonnenstrahlen durchbrachen die Oberfläche. Und plötzlich spürte ich ein warmes Glücksgefühl in meinem Bauch. Es war so schön, dass ich nicht mehr auftauchen wollte. Ich wollte es auf keinen Fall verlieren. Ich wollte es mit aller Macht festhalten. Um mich herum wurde es leiser. Ich rollte mich zusammen, sank zum Grund. Meine Beine berührten den sandigen Boden. Da riss mich eine heftige Welle zurück und schleuderte mich ins flachere Wasser. Ich schnappte nach Luft. Ich hörte wieder Juchzen und Lachen. Rechts und links von mir tollten Kinder in grellen Badehosen und neonfarbenen Bikinis. Da streckte sich mir eine Hand entgegen. Ich schaute auf und ergriff sie. Martha zog mich hoch. Wir sahen uns an. Und dann stürzten wir uns laut schreiend in die schäumenden Wellen. Wir tobten so lange im Wasser, bis wir vor Kälte schlotterten. Völlig erschöpft kletterten wir auf den Steinwall. Die Felsbrocken waren von der Sonne aufgeheizt und wir streckten uns lang aus und wärmten uns. Ich schloss die Augen. Der Geruch von Muscheln und Kokossonnenmilch stieg in meine Nase. Aber es machte mich kein bisschen traurig. Nicht ein Stück. Es war mein Strandtag mit Martha. Und nichts konnte mir den kaputt machen.
Dankeschön. Anton Naab, frisch gekürt zum besten Vorleser. Meine Güte, das ist wirklich toll. Und das hast du sozusagen in einem Tag dann irgendwie geübt. Wie ging es denn bei dir los mit dem Vorlesen? Hast du schon immer gern gelesen und auch vorgelesen?
Ja, hauptsächlich gerne gelesen. Ich würde sagen, meine Eltern haben früh mit mir angefangen, mich wahrscheinlich für Bücher zu begeistern. Und dann hat es mir einfach immer mehr Spaß gemacht, auch selber zu lesen, in die Bücher einzutauchen, in die spannende Welt der Autoren.
Und ich meine, das Buch ist ja eigentlich ein richtig hartes Buch, ne? Also schon. Mit dem Wachkoma. Und wie war das denn also vor Publikum? Also ich glaube, ich hätte mich sowas nie getraut oder ich wäre so nervös gewesen, dass mir da die Stimme zittert. Dir macht das gar nichts aus?
Ja, das ist schon aufregend, vor einer Bühne zu lesen, vorzulesen. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es eigentlich einfach nur toll, die Zuschauer in diese Textstelle einzuweihen, mit ihnen quasi zu lesen.
Wie ist das denn eigentlich so bei deinen Freunden in deiner Klasse, in deiner Schule? Es heißt ja immer, heutzutage würden die Kinder gar nicht mehr so gern lesen und nicht mehr so viel lesen mit den Handys und den Computerspielen. Wie ist das? Bist du dann was Besonderes oder sagst du, es stimmt gar nicht, lesen genauso viel oder gerne?
Ich weiß gar nicht. Also es gibt schon immer noch Leute, die super gerne lesen und vielleicht auch mehr lesen, als sich von anderen Videospielen begeistern zu lassen. Auch wenn vielleicht beides jetzt passiert. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es noch viele gibt, die auch lesen.
Willst du mal was machen mit Literatur später?
Das weiß ich noch nicht.
Und nächstes Jahr aber auf jeden Fall, habe ich gelesen, bist du dann Jurymitglied beim nächsten Vorlesewettbewerb. Das wird ja auch spannend,
ja,
ne?
Das wird wirklich spannend, selbst mal in der Jury zu sitzen.
Und dann die anderen zu begutachten und sagen, der ist die Beste. Ja. Anton Naab, der Sieger beim Vorlesewettbewerb 2019. Toll, dass du bei uns warst, Anton. Vielen Dank. Deine Lesung beim Finale kann man übrigens am Samstag im Fernsehen anschauen, im KiKA, im Kinderkanal, um 17 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir jetzt ein neues, ziemlich bitteres Wort lernen. Amazombies. Wir lesen diesen Begriff im Buch der US-amerikanischen Reporterin Jessica Bruder. Nomaden der Arbeit. Überleben in den USA im 21. Jahrhundert, heißt der Band. Das Ergebnis einer intensiven Recherche. Für die Lizard hat die Kritikerin Katharina Teutsch das Buch gelesen. Sie ist im Studio. Wer sind denn Frau Teutsch oder was sind Amazombies?
Ja, Amazombies, so nennen sich selbst ironisch die Saisonarbeiter des Online-Händlers Amazon, die in den gigantischen Warenlagern irgendwo in Nevada oder in der Wüste von Arizona Nachtschichten schieben und dabei, wie ich jetzt aus dem Buch gelernt habe, teilweise 15 Meilen pro Schicht zwischen den Produktregalen, die sehr weit entfernt voneinander liegen, zurücklegen. Also man muss gut zu Fuß sein, zusehen, dass man beim Bedienen des Produktescanners keine Sehnscheidenentzündung bekommt. Und falls doch, dann hat aber Amazon auch davor gesorgt, es gibt nämlich an den Wänden der Warenlager so Tablettenspender mit Aspirin und so weiter, wo man irgendwie seine Schmerzen wieder in den Griff kriegen kann. Also Amazombies sind die Nachtarbeiter von Amazon, die dafür sorgen, dass wir wenige Stunden, nachdem wir im Internet eine Bestellung abgegeben haben, unser Produkt dann auch schon im Briefkasten abholen können.
Und das Besondere, sie als Nomaden der Arbeit gehören sie zu den sogenannten Work-Campern. Das heißt wirklich Arbeiter, die in ihren Autos schlafen oder in Campingwagen. Wie hat denn Jessica Bruder diese Amazons und diese Workcamper getroffen?
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zur Begriffsklärung, weil das ist so ein bisschen die Leitthese dieses Buchs, dass die Workcamper, das sind nicht so ein paar verstreute Freaks, die sagen, wir wollen nicht im Haus leben, sondern lieber im Campingwagen, sondern das ist nach Jessica Bruder eine richtige neue, nomadisch lebende, mittelschichtige Arbeiterklasse. Das ist auch nicht Unterschicht, sondern das ist Mittelschicht. Und die bestehen, das ist die besondere Pointe, zum größten Teil aus älteren Leuten, die den Traum eines amerikanischen Mittelstandslebens eben nicht mehr leben können. Das heißt, die sich als Rentner nicht von den Erträgen eines arbeitsamen Lebens jetzt ernähren können und die deswegen auch nicht aufhören können zu arbeiten. So, und jetzt zur eigentlichen Frage, wie Jessica Bruder diese Workcampers getroffen hat. Also Amazon, haben wir gerade schon drüber gesprochen, über die Firma, hat sehr früh begriffen, dass in den neuen Arbeitsnomaden ein ungeheures Potenzial liegt. Man muss die Arbeiter nämlich nicht unterbringen. Ja, man kann sie da einfach auf den Stellplatz stellen, ihnen einen Wasseranschluss besorgen und WCs. Und dann hat man alle Sorgen los. Und wenn die Saison vorbei ist, also bei Amazon bedeutet Saison zum Beispiel Weihnachten, Ostern, Thanksgiving, wenn besonders viele Bestellungen eingehen. Und wenn die Saison vorbei ist, dann sind die Arbeiter weg, ziehen an einen anderen Ort, wo sie einer anderen kurzfristigen Tätigkeit nachgehen. Also das können auch Jobs in Vergnügungsparks sein oder als Campingplatz-Hosts. So, und der Deal ist 11,50 Dollar die Stunde. Überstunden werden bezahlt, Schmerztabletten am Ausgang. Und was ich auch völlig verrückt fand, es gibt für Amazon Steuervergünstigungen, wenn die Arbeiter einstellen, die älter, also die über dem Rentenalter schon drüber sind, weil das sind oft sehr arme Rentner, die von der Stütze leben, und der amerikanische Staat ist dann froh, wenn die für ein paar Monate aus dem System rausfallen und von Amazon ernährt werden. Und deswegen bekommt Amazon steuerliche Vergünstigungen, wenn sie besonders alte Arbeiter einstellen.
Was macht denn Jessica Bruder jetzt? Sie hat sich sozusagen auch in so eine Worker-Camper-Situation begeben, ne?
Ja, sie hat sich so ungefähr in der Mitte ihrer Reportage hat sie sich gesagt, irgendwie, ich habe jetzt mit 1000 Leuten gesprochen, aber ich bin immer noch nicht nah genug dran. Ich habe immer noch nicht verstanden, was das eigentlich für ein Leben ist, was das für Biografien bedeutet. Dann hat sie sich selbst einen Van gekauft, den hat sie Halen genannt, nach der amerikanischen Band Van Halen. Und das macht sie so, wie gesagt, in der Mitte ihrer Reportage. Da zieht sie dann ein, dann merkt sie, dass es ganz schön schwer ist, so ein Riesenschiff zu manövrieren. Das gelingt ihr dann irgendwann. Und dann macht sie vor allen Dingen ziemlich schnell die Erfahrung, dass sie in so einem seltsamen Zwischenreich zwischen Illegalität und Real Estate, wie das dann wiederum diese Workcamper ironisch nennen, also statt Real Estate, Real Estate. Es ist nämlich in den USA, wie übrigens auch hier, ja nicht erlaubt, einfach seinen Van irgendwo in die Stadt zwischen parkende Pkw zu stellen und darin zu wohnen. Das heißt, man muss irgendwie immer gucken, dass man sich tarnt. Also Walmart zum Beispiel bietet den Campern auf den Walmart-Kundenparkplätzen an, zu übernachten. Oder man muss in so einen Vorort ausweichen und sich zwischen den Gewerbewagen von Malereibetrieben und sowas so ein bisschen verstecken.
Wie schreibt sie denn jetzt drüber? Wie liest sich dieses Buch? Ist es eine reine Reportage, also ja, ein objektiver Journalistenblick? Also ich beschreibe, was ich sehe, oder ist es eine soziologische Analyse, eine Anklage vielleicht auch dieser Situation?
Ja, es ist ein bisschen so ein Roadmovie. Ich meine, das Buch hat fast 400 Seiten und Jessica Bruder nimmt ihre Leser auf diesen Seiten mit einmal quer durch Amerika, von Mexiko bis Kanada. Wir lernen verschiedene Protagonisten sehr intensiv kennen, zum Beispiel Linda, eine mehrfache Großmutter und ehemalige Besitzerin eines Ladens für Fußbodenbelege. Also wir kommen den Menschen dort auch sehr nah. Und ich würde sagen, es ist ein nicht wertender, sondern deskriptiver, im Grunde ethnografischer Blick. Und gerade weil sie eben nicht wertet und die Fakten so für sich sprechen lässt, wird einfach so deutlich, wie zynisch das Ganze ist, dass da nämlich eine neue Mittelschicht entsteht, die komplett aus dem amerikanischen System, Sicherungssystem, aus dem Arbeitsmarkt rausfällt und sich mit Durchhalteparolen bei der Stange hält. Und der letzte Satz der Einleitung lautet: Das letzte Stückchen Freiheit in Amerika ist ein Parkplatz. Und dieser Satz sagt eigentlich schon alles.
Nomaden der Arbeit, überleben in den USA im 21. Jahrhundert. Das Buch von Jessica Bruder ist im Blessing Verlag herausgekommen, übersetzt von Teja Schwaner und Iris Hansen, mit 383 Seiten zum Preis von 22 Euro. Katharina Teutsch hat uns den Band vorgestellt. Schönen Dank. Mehr dazu lesen Sie wie immer in Ruhe nach unter www.deutschlandfunkkultur.de.